Energy. Voll bei dir. Energy. Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
Willkommen in der neuesten Runde Energy Digital Podcasts. Die Runde 312 haben wir schon und schalten zum sehr kranken Jean-Claude Frick über ins Homeoffice.
Hallo Sascha, hallo.
Ein bisschen lediert, der Herr.
Ja, keine Kompetenz, ist keine Beschädigung, meine Stimme, genau. Also eigentlich ist es nur eine Verkältung, aber es fühlt sich natürlich an wie eine tödliche Männergrippe. Mit anderen Worten, ich bin ganz arm.
Natürlich, aber du drehst ja das Herz auf den Zungen und das Hirn auch. Also von dem her glauben wir nicht, dass das uns gross einschränkt. Du darfst ja gerne mal hin und wieder husten, das ist kein Problem. Da machen wahrscheinlich synchron auch draussen ganz viele Menschen mit. Wir reden wie immer über drei Themen. Das, was man am Sender natürlich behandelt hat. Der AI God, das ist ein KI-Roboter, der ein Bild gemalt hat. Und das ist jetzt versteigert worden.
Ja, ganz genau. Sorry, da bin ich reingeschossen. Also, dann reden wir über Find My Share, eine neue Funktion, die die AirTags in den nächsten Wochen massiv besser macht.
Und wir reden über die Hands-On von der neuen M4 Max. Mit was wollen wir einsteigen? Wollen wir zuerst noch schnell deine Krankheit betrauern oder gehen wir gerade in die Themen?
Nein, so wie Kunst noch, sicher nicht. Die soll einfach wieder weggehen. Kommen wir mit dem AI-Gott genannten KI-Roboter an. Das allein finde ich schon recht interessant, wie das Ding heisst.
Ja, es ist sehr bescheiden. Wobei, fairerweise, du hast es am Sender ja so schön gesagt, oder es sind ja die Macher, die den Roboter so getauft haben, nicht der Roboter sich selber, so viel wir wissen. Oder? Aber es geht darum, um das schnell aufzudröseln. Der AI-God ist ein Roboter, der via künstliche Intelligenz quasi betrieben wird. Also kann man prompten, wie jetzt ChatGPT und so weiter und so fort. Und dann malt der Roboter physisches Bild. Das ist nicht so, dass irgendeiner gesagt hat, hey du, supidupi Picture Generator KI, machen wir schnell ein schönes Bild von einem Sonnenuntergang oder so, sondern genau. Man hat das einem Roboter gesagt und der hat das dann physisch gemalt. Und das ist jetzt bei Sotheby's versteigert worden für 1,13 Millionen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es Franken oder Sterling oder was es auch immer ist, aber einfach viel, viel Geld. So könnte man es zusammenfassen. Und das gibt natürlich die ein oder andere spannende Frage, vor allem im Thema Urheberrecht. Also darf der Mensch jetzt einfach das Bild verkaufen, das ja sein Roboter gemalt hat?
Ja, das darf er im Prinzip auch im Moment. Und solange der Roboter nichts dagegen hat, kommt er vielleicht in Zukunft auch mal noch. Aber im Moment ist es so, also der KI-Roboter, der gehört einem Galerist, also jemandem, der sich im Kunstbetrieb natürlich bewegt und auskennt. Und der hat dann quasi das Bild malen, hat es eben auch versteigert, hat einen Haufen Köln bekommen. Und im Moment ist es so, die Köln überkommt natürlich den Besitzer vom Roboter und nicht der Roboter selber.
Und das ist ja die ganze Diskussionsbasis, oder, wo in Zukunft noch viel krasser werden wird, oder? Ich meine, bis jetzt ist das die ganzen Generators, die man da machen mit KI und so, ist alles ein bisschen eine Spielerei gewesen. Das wird jetzt immer wie krasser, immer wie besser, oder? Ich meine, OpenAI hat ja auch schon Filmsequenzgeneratoren vorgestellt und so weiter. Also, ich meine, eben, es gibt jetzt noch andere, die müssen jetzt da nicht Mails schreiben, weil es das besser ist oder so. Es geht ja nur um das Beispiel aufzuzeigen an dieser Stelle, oder? Aber eben, die Frage ist, wenn ich jetzt einen ganzen Film würden machen, aufgrund von Prompts, die ich in einen AI reintippe. Ist denn das meins? Also bin ich der Urheber von dem? Oder ist es effektiv KI, die das gemacht hat? Oder von mir als Firma, die KI gehört? Also weißt, ich glaube, dort gibt es wahrscheinlich der erste Rechtsstreit wird sein, dass irgendwann mal, wenn irgendjemand so etwas macht und dann wirklich mal richtig Kohle dabei rauskommt, wird irgendwann mal OpenAI noch stehen und sagen, Moment, das ist ja unsere KI, die das gemacht hat. Warum kommst du jetzt das Geld über?
Ja, das ist genau der Punkt. Also im Moment ist es so, und da muss man ganz klar sagen, es ist wie oft im Internet, dass nicht auf der einen Seite Technologie unfassbar schnell voranschreitet, unter anderem auch die KI-System. Auf der anderen Seite ist natürlich quasi die ganze rechtliche Geschichte und der rechtliche Rahmen drumherum ist noch, salopp gesagt, total veraltet. Im Moment ist es tatsächlich so, dass KI generierte Werke, also vor allem natürlich das in Bezug auf, wenn du eben eine KI sagst, komm, mach ein Bild, Sonnenuntergang, blablabla, und dann macht er das. Die sind nicht urheberrechtlich geschützt. Das heisst, im Prinzip, du kannst das natürlich nehmen, kannst das irgendwie brauchen für Werbung, für ein Film, für was auch immer. Aber du kannst dann nicht kommen, wenn jemand anderes die KI auf das Gleiche ansetzt und etwas sehr Ähnliches rauskommt. Theoretisch kommt ja bei KI immer etwas Neues raus, aber es kann ja sein, dass sie eben sehr ähnlich, je nach Prompt, das Gleiche macht. Kannst du nicht gehen und sagen, hey, Moment, ich habe die Idee gehabt zuerst. Im Moment ist das noch nicht so, weil du KI-generierte Werke so noch nicht kannst urheberrechtlich schützen. Und vor allem ist natürlich der Punkt auch noch ein anderer. es dreht sich so ein bisschen um. Und zwar, wieso kann der KI das eigentlich? Wieso kann ich zum Beispiel ein Porträt von mir aufladen und sagen, tu das bitte verändern, dass es das so ein bisschen aussieht wie von Picasso gemalt. Und dann macht es zack und dann bekomme ich ein richtig geiles von Picasso gemaltes Porträt von mir. Wieso weiss die KI, wie der Picasso malt? Ja, weil sie die Bilder natürlich
analysiert hat. Ja, logisch, ja.
Und dort ist im Moment eine sehr grosse Diskussion, weil natürlich das Wissen von der KI wahrscheinlich grossmehrheitlich urheberrecht geschütztes Material beinhaltet, oder? Und dann können wir natürlich, jetzt salopp gesagt, Erben von Picasso und sagen, hey, aber wenn der Frick jetzt mit dem geilen Porträt überall irgendwo erscheint, das ist ja ursprünglich das KI nur, weil es der Maler mal gemacht hat. Also im Moment sind wir erstmal dort bei dieser Diskussion, oh, die ist noch überhaupt nicht entschieden.
Genau, eben, da wird es noch ganz, ganz viele philosophische Fragestunden geben. Ich formuliere es jetzt mal vorsichtig in dieser Richtung. Und es geht natürlich auch weiter. Das Urheberrecht ist das eine, das geistige Eigentum ist das andere. Weil eben, wenn jetzt du supidupi eifrick.ch Logo designst und ich einfach dann finde, ich mache es ein Wanderlogo und das sieht genau gleich aus, dann kannst du ja quasi, sofern das dein Ding eingetragen ist, beim Amt für geistiges Eigentum sagen, ja, das ist zu ähnlich, oder? Es ist nicht das Gleiche, es ist vielleicht ein ähnlicher Stil, aber das ist zu ähnlich, da besteht Verwechslungsgefahr. Und wir haben zum Beispiel auch mit dieser ganzen Bilderthematik nachgefragt, beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum, oder? Ist das wirklich ein Problem beziehungsweise ein neues Phänomen, das jetzt mit KI ganz neue Fragen in den Raum gestellt werden beim Thema geistiges Eigentum?
Nein, es ist eigentlich nicht wirklich neu. Auch mit dem Fotoapparat habe ich wie ein technisches Medium zwischen mir und dem Resultat. Aber ich nutze den Fotoapparat als Werkzeug. Also auch die KI bekommt ja meistens irgendwie einen Input oder einen Impuls, wo man sagt, mach etwas und dann hat man am Schluss ein Resultat.
Das ist auch noch ein spannender Ansatz. Oder Sabrina Konrad vom Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum. Oder? Also jedes Mal, wenn ich ein Foto mache mit einer Kamera, also auch mit dem Handy oder so, dann ist das ja im Prinzip das Gleiche. Weil ich muss das Sujet suchen, muss es fotolen, muss es vielleicht bearbeiten und dann ist mein Kunstwerk da. Genau. Bei der KI muss ich halt einfach genug schlau meinen Prompt eingeben. Wie siehst du das?
Ja, das ist im Prinzip natürlich schon so. Und wenn ich zum Beispiel irgendeinen mega special Prompt mir wochenlang überlege, und dann kommt etwas verreckt raus mit der KI, dann ist quasi ja der Prompt eigentlich mein geistiges Eigentum und das Resultat hat sich aus dem Prompt raus ergeben. Schwieriger wird es natürlich dort, wo die KI quasi selber anfängt, so Sachen machen. Also wo du nicht zwingend das sehr genau musst beschreiben, sondern wo du einfach sagen, ja, so ungefähr, schau mal ein bisschen, was mir jemandem gefällt und paff, holt dann auch so Sachen aus. Also dort ist es eben auch schwierig, weil man dort dann nicht mehr zwingen kann, sagen, ja gut, das ist nur mal ein Werkzeug und der Frick hat ja quasi geistig etwas drin investiert, dass das rauskommt. Also wenn es dir von selber rauskommt und das wird passieren, wir sind schon fast dort, dann sieht es eben ein bisschen anders aus. Darum, ich sage mal, das Problem ist ziemlich sicher noch, also nein, ist garantiert noch nicht gelöst. Und da wird es im Moment, da wird es in Zukunft noch ganz viele Diskussionen geben, rechtlicher Natur, da wird es sicher auch Streit geben, das wird sicher auch vor Gericht landen. Und dann wird sich herausstellen, dass halt die ganze Gesetzgebung im Moment noch gar nicht parat ist für das, was da auskommt.
Genau, das geht dann auch noch einen Step weiter. Das können wir vielleicht jetzt zum Abschluss von dieser Thematik noch reinnehmen, wie das dann ist beim Weiterverwenden, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache und irgendwie ein Video von dir nehme und auf das referenzieren, oder? Dann kann ich dich als Quellenangabe geben und kann sagen, ich referenziere auf Jean-Claude's Video und das vielleicht kommentieren oder reacten oder was weiß ich. Oder? Aber die Frage ist dann eben, dass vielleicht gewisse Leute sagen, oh, da hat aber der Frick mit KI eine geile Idee gehabt und ein schönes Bild gemacht und das kann ich ja nehmen und kann mit dem eine grosse Werbekampagne machen, sparen mit Grafiker und so weiter, weil das gibt es ja schon und das hat der KI gemacht. Auch da die Frage noch als Amt fürs geistige Eigentum.
Man sollte schon vorsichtig sein, weil ich jetzt zum Beispiel einmal bei einer generativen KI eingegeben, sie soll mir doch ein Bild von einer Sternennacht im Stil von Van Gogh erstellen. Das Ergebnis ist wirklich so mehr oder weniger das bekannte Van Gogh-Bild von Sternennacht gewesen. Und wenn jetzt dieses Werk von Van Gogh noch urheberrechtlich geschützt wäre, hätte ich mit einer Weiterverwendung von dem generierten Bild durchaus eine Urheberrechtsverletzung begangen.
Also siehst du, es wird dann noch komplexer, oder? Das, was du vorher gesagt hast, oder? Das KI natürlich sagt, ich kann nur Kunst generieren, weil mich Menschen vorher mit Kunst gefüttert haben, die irgendwann mal in einem Männerhirn, Männer- und Frauenhirn und Menschenhirn, wie man es immer wollte, korrekt gendern, irgendwann mal entstanden ist. Oder? Also ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, grundsätzlich.
Ja, das wird, also das wird, da werden sich ganz neue Fragen ergeben, definitiv. Also ich finde das so, es ist super spannend. Entschuldigung, jetzt habe ich auch gehustet. Und es wird vor allem, das wird sich stark verändern. Ich bin extrem gespannt und ich glaube, niemand traut sich da irgendeine Prognose zu, woher das wird gehen.
Definitiv nicht. Und eben immer noch die Realität und das Recht sind immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, genau.
Es wird uns weiterhin beschäftigen. Machen wir den Switch über ins Hands-on. Die neuen M4 Max sind vorgestellt worden. Für Apple in einem atypischen System. Sie haben nämlich für jedes einzelne Produkt ein kurzes 10-Minuten Keynote-Video gemacht, also einfach im gleichen Stil wie die Keynotes. Mhm. Und haben dann die quasi durchgetan. Was jetzt auch nicht unbedingt fair ist, finde ich, für die Media-Coverage für alle anderen Brands. Oder wenn jetzt Apple 4 Tage in a row da ihre Videos präsentiert. Wir haben vor ein paar Wochen schon gesagt, eben, sobald wir Testgerät haben, reden wir mal schnell drüber und das ist vielleicht wichtig. Es ist noch nicht irgendwie ein grosser Test, wo wir jetzt können sagen, hey, look, so und so und so ist es, sondern eben darum, ein Hands-on, also wir haben die Geräte seit knapp einer Woche, noch nicht mal, in der Hand. Du, ein Mac Mini, ich ein MacBook Pro M4. Wo wollen wir anfangen?
Ja, kommen wir doch mal beim Mac Mini an, den ich bekommen. Ich habe noch ein MacBook Pro bekommen, aber quasi so die Basisausstattung. Aber beim Mac Mini ist natürlich zuerst einmal die faszinierende Grösse. Ich meine, wir alle haben die Videos gesehen, wir alle haben die Hands-on, also die ersten Tests auf YouTube geschaut. Aber ganz ehrlich, wenn man ihn dann auspackt und das Ding einfach so auf die Hand legt, stellt man schon fest, meine Güte, das ist krass klein. Er ist nicht so klein wie ein Apple TV, das dann doch nicht. Da hat es ja auch mal Gerüchte gegessen, so quasi wie ein Apple TV. Nein, er ist natürlich schon etwas grösser. Aber er ist wirklich, passt extrem gut auf meinen überladenen Schreibtisch. Also es ist wirklich völlig problemlos, da irgendwo herzutun. Und ja, ich habe wirklich das Basismodell, 16 GB RAM, hat es ja in allen drin, was extrem cool ist, egal ob du jetzt KI brauchst oder nicht. Apple Intelligence kommt ja der OS im Frühling zu uns. Aber du hast halt 16 GB RAM. Und das ist halt cool, weil bisher sind die Basisvariante immer nur mit 8 ausgestattet gewesen. Leider habe ich auch nur einen 256 SSD drin. Das heisst, ich habe sofort mein Thunderbolt SSD Drive, ich habe so ein 2 TB Ding genommen und habe dort entsprechend meine Daten drauf gehabt, vor allem meine Final Cut Sachen, die ich auch testen wollte, also das Videoschnitt-Tool. Und ganz ehrlich, für das die absolute Basis ist. Und ich habe hier 5'000-Fränkigen MacBook Pro 16 Zoll M1 Max, der jetzt gerade genau 3 Jahre alt ist. Mit dem, was ich so im Daily Business mache, jetzt abgesehen vom SSD-Speicher, wo ich nirgends herlenkt, würde ich nie kaufen, so ein kleines Ding. Aber hey, it just works. Es ist unfassbar. Ich kann dort Video drauf schneiden, ich kann dort Zeug drauf machen. Ich meine, vom Office wollen wir gar nicht reden, das flutscht sowieso rum. Es funktioniert einfach. Das Ding wird ein bisschen warm, also warm im Sinne von Anlängen. Du merkst, er ist so ein bisschen warm, aber du hörst den Lüfter eigentlich nie. Also wenn du ihn nicht wirklich zwingst und auch dann hörst du ihn eigentlich nicht. Man hört das auch ein bisschen beim M4 Pro. Dort ist der Lüfter offensichtlich, je nachdem, was du machst, vielleicht ein bisschen hörbar. Aber der Mac Mini, also die Basisvariante, da hörst du einfach nichts. Und das Ding ist extrem performant. Ich bin wirklich platt, vor allem wenn du vergleichst zum Beispiel mit dem M2 oder ich habe noch einen M1 Mac Mini, also das war ja so eine flache Flunder, auch viereckig, aber halb flach und viel breiter. Das ist wie Tag und Nacht. Ja. Also wirklich, es gibt Sachen, wo ich den muss sagen, ist der gleich schnell wie mein MacBook Pro. Und wie gesagt, das ist ein unglaubliches, fully specced MacBook Pro. Es ist schon krass, oder? Und wenn ich jetzt noch einen M4 Pro reinbauen würde, das wäre auch das, was ich machen würde, wenn ich mir den kaufen würde. Hey, dann hast du aber in meinen Augen im Moment auch etwa den besten Desktop-Mac, den du dir wünschen kannst. Klar, er hat nicht so viele Anschlüsse, er hat 5, vorne 2 USB-C, hinten 3 Thunderbolt, entweder 4 oder 5, je nachdem, ob du den M4 oder M4 Pro nimmst. Aber ja, hey, einfach Hammer.
Also best value for the money im Apple-Mac-Universum. Oder? So würde ich es jetzt mal behaupten. Oder? Also weil das Ding kostet in der Basis, korrigiere mich, 599, also 600 Stutz. Gegründet eben für das, ja, da brauchst du dann auch noch eben der Steve Jobs hat das damals schon gesagt, bring your own Keyboard und Monitor und so weiter. Aber selbst wenn du jetzt so ein völlig überteuertes, Klammern auf, auch trotzdem sehr, sehr gutes, Klammern zu, Studio-Display nimmst, selbst dann schaffst du es nicht, viel teurer zu kommen als ein MacBook, oder? Also ich sage, wenn du nicht musst...
2,5, oder?
Ja, also wenn du nicht musst mobil sein, wenn du das Ding nicht musst mitnehmen, dann würden wir es wirklich ernsthaft überlegen. Und eben der mit dem Powerknopf, das ist so ein Hype, den ich wie gefunden habe. Ich verstehe den Punkt ehrlich gesagt nicht, weil ich wüsste im Fall nicht. Gut, ich habe glaube noch nie wirklich einen stationären Mac gehabt, so viele mich erinnern. Mhm. Aber mein MacBook Pro habe ich noch nie neu gestartet, außer ich bin gezwungen worden dazu. Aber sonst einfach so mal, ich fahre mal mein MacBook, ja. Aber ich sehe keinen Grund, warum dass man mit macOS den Computer runterfahren
müsste. Ja, das ist so. Also eben, vielleicht macht man einen Neustart, wenn man ein Software-Update installiert oder vielleicht hat man auch mal das Gefühl, du kommst einen Computer, starten mal neu. Aber dann brauchst du ja den Power-Knopf nicht. Und dann machst du es ja quasi im OS X, im entsprechenden Menü, sagst Neustart, zack, ist wieder da. Geht mir auch so, im Prinzip machst du es einfach einmal, lässt noch an. Also ich habe ihn zusammengestöpselt, hier auf meinen Schreibtisch gestellt und ja, dann habe ich ihn einmal angelassen. Ja, seitdem läuft er eigentlich. Und klar, es gibt Leute, es gibt durchaus natürlich zum Beispiel einen Kollegen von mir, der hat so ein Büro, so ein YouTube-Büro, und der stellt wirklich am Abend den Strom ab. Mit einem Schalter ist quasi alles tot, weil der will nicht, dass da irgendwie 1000 Geräte vor sich herlaufen. Dann hat er natürlich das Problem, wenn er das macht. Und kommt am nächsten Morgen, dann muss er halt schnell ein bisschen lüpfen. Oder? Du kannst wirklich, das ist tatsächlich so, du kannst nicht, wenn der auf deinem Tisch steht, selbst direkt vor dir, du kannst nicht irgendwie mit dem dünnen Finger rein sneaken und anladen. Du musst ihn wirklich so ganz leicht anheben und dann drückst du ihn rechts an. Aber ja, also ich würde mal sagen, 99,9% von der Fälle brauchst du den Knopf nie. Oder eben einmal, beim allerersten Mal.
Aber man hätte es schon können eleganter lösen. Also ich nehme jetzt mal an, das ist halt einfach auch, das wird ein Produktionsgrund haben, weil man so wahrscheinlich sagen, einfach...
Ja, Designgründe.
Ja, aber ich glaube mehr, es ist produktionsmäßig, weil so musst du halt nicht irgendwie nochmal... Ich meine, ein Knopf ist immer ein Teil, wo sich quasi bewegt, ja, und so weiter Schalter, und so fort. Ist ein Schalter. Genau. Es wäre sicher möglich, oder?
Der MKBHD, einer der berühmtesten Tech-YouTuber der Welt, der hat eine richtig geile Idee dazu. Ist natürlich ein bisschen jokig, aber ich finde die Idee eigentlich noch cool. Er sagt, er sei überzeugt davon, bei Apple gibt es eine Person, vielleicht ist es sogar ein ganzes Team, das nichts anderes macht, als bei jedem neuen Apple-Gerät sich überlegen, wo können wir etwas machen, das die Leute so richtig triggert, damit wir jedes Mal einen kleinen Shitstorm haben. Und die bauen dann eben so Sachen wie eine Notch, die bauen dann eben eine Maus, die du nur von unten kannst laden kannst, und die machen genau solche Sachen. Und ich finde die Idee mega lustig, es ist ja schon so, fast bei jedem Apple-Device gibt es irgendeinen Shitstorm, halt vor allem, weil es Apple ist. Aber es gibt so Sachen, wo du denkst, also wenn ihr das jetzt weglässt, wäre es einfach perfekt. Und so reitet jeder darauf herum. Vielleicht ist das Absicht.
Vielleicht ist es Marketingstrategie. Ich würde sie jetzt so nicht unterschreiben. Ich finde den Joke an sich recht lustig.
Das ist eine gute Idee. Eine geile Idee.
Und es wär natürlich schön, gibt natürlich auch viel Stoff für Satire aus dem Ganzen. Genau. Oder? Aber ja, also eben, ich sage auch, ich finde es persönlich recht dämlich, dass man das so gemacht hat. Eben, wie du richtig sagst, oder ich sage, dort geht es halt einfach wirklich um den Massenmarkt, dass man sagt, eben, wie viele Menschen schalten wirklich das Ding aus. Ich meine, schlussendlich hättest du ja vielleicht, ich weiss es gar nicht, wenn du einen Stahl hast, dann wird dir einfach ins Sleep gehen, sobald die Maus wieder bewegst oder so. Und ja, ich weiss ja nicht, wie das ist mit OS X, wenn du halt auf jedes Mal wirklich den Strom wegkappst. Ich glaube, es so geil findet das der Rechner wahrscheinlich auch nicht.
Du musst ja vorher schon runterfahren, natürlich, das ist schon so. Einfach Stromkappen ist nicht cool. Ja. Weil wenn er im Sleep-Mode ist und du kappst den Strom, ist er quasi dann abgestürzt. Nein, du musst ihn schon runterfahren und dann wieder anlassen. Dann ist es ihm gleich.
Ja. Oder was ich mir eben noch so ein bisschen vorgestellt habe, was ich irgendwie noch innovativ fände, wenn es dort auch so einen kleinen Akku drin hat, weißt du, so ein bisschen ein Mini-USV, wo quasi einfach im Sleep-Mode drin, oder? Also wo quasi einfach sagt, die Batterie ist nur da, um, wenn du die Maus bewegst, dann startest, oder? Also es ist eigentlich so wie ein wireless Einschalt-Button, oder halt, wenn du zum Beispiel einen kurzen Stromausfall oder so hast, dass dann irgendwie das Ding vielleicht 2-3 Minuten läuft, oder du kannst ihn dann in Ruhe runterfahren oder whatever. Ja. Aber weißt du, einfach so, dass man dort nicht noch so ein bisschen innovativer ist bei diesen Desktops, oder? Weil wir kommen gerade nachher noch schon dazu, Akkulaufzeit, oder? Jetzt mit dem M4, oder? Das ist ja absurd beim MacBook jetzt, oder? Ich sage jetzt nicht, dass man so einen riesen Akku müsste einbauen bei so einem Mac Mini, oder? Aber vielleicht einfach so generell, warum hat es dort eine kleine Batterie drin, die das Ding für eine gewisse Zeit hat? Und wenn jetzt eben alle Monate schaltest du nur einmal ein, selbst das würde dann wieder laden und permanent am Strom ist er ja, oder? Es geht ja nur darum, dass wenn
du ein Mac Mini hast.
Es ist ja nur ein Input.
Ja, es ist so, oder? Also wenn du quasi Angst hast, oh shit, ja, Stromausfall, mein Computer stürzt ab, ja, dann kaufst du halt für irgendwie 150 Stutzen USV. Der braucht so wenig Strom, dann könntest du wahrscheinlich sogar eine Powerbank nehmen.
Wahrscheinlich, ja.
Es würde also, wahrscheinlich nicht, so. Er hat natürlich einen normalen Stromanschluss. Ja. Du kannst ja nicht über USB-C irgendwie. Aber theoretisch, das ist übrigens etwas, was ich noch überlegt habe, wechseln wir ganz schnell zum MacBook Pro. Theoretisch hätte man das Ding mit USB-C können laden. Weil der braucht nicht so viel Power. Und das wäre natürlich richtig geil gewesen, oder? Weil statt dem Stromanschluss, dem normalen, dem zwei Dings liegen da, oder? Hätte man USB-C nehmen können, dann hättest du wirklich mit einer Powerbank können. Dann wäre man quasi schon wieder richtig Laptop gewesen.
Ja, eben, aber das ist das, was wir ja immer sagen, oder? Eigentlich, und da bin ich überzeugt davon, auf so Ideen, die wir haben und auf so Wünsche, das weiss jeder bei Apple. Das wissen die genau. Ja,
natürlich, klar.
Aber
sie fühlen sich als mir.
Immer wieder aufs Gleiche zu. Sie wollen halt eben nicht, dass du dann deinen Mac Mini bla bla bla, sondern sie wollen kaufen Mac Mini für daheim, kaufst ein MacBook Pro für unterwegs, noch ein iPad Pro und weißt du was? Komm, dein Partner, deine Partnerin daheim, schenk doch deren auch noch mal ein neues iPad. Oder so ein MacBook Air oder so. Wir haben noch ein Lager, es ist kein Problem, oder? Das ist wie got you covered, oder? Ja, natürlich. Aber das ist so ein bisschen der Punkt. Ich kann vielleicht noch schnell so ein bisschen die ersten Hands-on mitnehmen. Ich habe ein MacBook Pro M4, auch 16 GB RAM in der Grundausstattung und im Vergleich zu dir 1 TB SSD.
Cool.
Wo ich aber faktisch gesehen nicht wirklich brauche. Das ist noch geil. Ich kann sie und brauche sie nicht, du brauchst sie und hast sie nicht. Das ist doch einmal schön.
Ja, genau, ja, so ist das Leben manchmal.
Genau, und bei mir ist es halt wirklich mal darum gegangen, ich arbeite aktuell auf einem M1 MacBook Pro, ja. 2021 Modell, wenn ich es richtig im
Kopf habe. M1 oder M1 Pro?
Es ist ein M1 Pro, stimmt. Es ist ein M1 Pro, genau. Ja. Und habe jetzt für mich so ein bisschen den Link machen, würde es sich jetzt für mich lohnen, um so einen M4 zu kaufen? Und dann muss ich sagen, primär wegen der ganzen neuen Specs, M4 und 60 RAM und Terabyte und bla bla bla. Nein. Also ich finde jetzt für meinen persönlichen Workflow, und ich mache sehr, sehr wenig mit Video, vielleicht mal noch ein bisschen Photoshop und so weiter. Der Rest ist eigentlich alles 12 Safari-Browser und Chrome und Zeug und so, Judihoi und so. Viel so Remote-Desktop-Sachen, die ich damit mache. Und für das brauchst du jetzt auch nicht was für eine Leistung. Hey. Also eben, es ist wirklich... rein aus Performance-Gründen nein, aber entscheidend Nanotextur. Das ist crazy. Also es ist wirklich
das ist geil.
Ein massiver Unterschied. Man hat das ja schon gehabt beim iPad Pro.
iPad Pro M4, ja, der im Mai vorgestellt wurde, ganz genau.
Genau. Ja. Und das ist wirklich also die Beschichtung drauf. Also das merkst du wirklich, egal welchen Laptop du neben dran hebst. Und jetzt ohne, es gibt auch so zwei, drei so Lenovo-Teiler, die da so ein bisschen matte Lackierung drüber haben, sage ich jetzt mal. Aber das ist wirklich, der Unterschied ist massive. Und das allein ist das, was wir immer wieder sagen, auch bei den neuen iPhones und so weiter. Oder? In Zukunft werden andere Funktionen oder andere Gadgets, die drin sind in deinem Gerät, wichtiger werden als effektiv die Leistung. Oder die Leistung ist der A7-Chip, 18-Chip, Ionic und so.
So crazy sein.
Ist den Leuten mittlerweile schon fast egal, weil es einfach auf so einem Level ist, dass es gar nicht mehr einen grossen Unterschied macht. Aber halt eben Anschlüsse sind entscheidend mittlerweile. Eben die Nanotextur im Display, weil es ist wirklich ein wunderschönes XDR-Display und also mega crisp, wunderschön. Ja. Ich habe ihn in schwarz. Wie heisst das offiziell bei Apple?
Das Space Black.
Space Black, genau. Das wunderschön, aber natürlich auch wirklich Fingerprint, Sensor, überall. Überall.
Ich sage, es sei weniger anfällig, aber Pustekuchen, das Ding sieht schrecklich aus nach einer Woche,
Das ist es so. Ja, also weißt du, auch selbst, ich weiss es nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich schwitzige Hände habe, aber selbst wenn ich jetzt da quasi am Tippen bin und meine Handfläche ablege, dann hast du.
Ja daneben, du siehst einen Hamburger essen und mit grausigen Fingern, überhaupt nicht.
Du siehst, wo das die Abdrücke sind. Also ich würde es jetzt nicht in Black nehmen, das by the way.
Silber ist perfekt, weil da siehst gar nichts. Oder?
Genau, endlich 3 Thunderbolt-Anschlüsse beim Basismodell, das ist auch noch entscheidend. Und was ich auch finde, was merkst, ist, die Akkulaufzeit ist nochmal massiv besser geworden. Für das haben jetzt zu wenig, zum wirklich über längere Zeit können sagen. So.
Ja, da kann ich aber nichts dazu sagen, muss ich sagen.
Genau,
ja.
Aber also das, was ich bis jetzt gefühlt mindestens mal festgestellt habe, ist, die Akkulaufzeit ist nochmal massiv besser geworden. Aber eben, Nanotextur for the win, das ist so ein bisschen mein Titel, den ich habe.
Ja, das geht mir auch so. Also ich habe ja das gleiche wie du, eben einfach mit weniger SSD und muss wirklich sagen, ey, boah, ich habe ja das iPad Pro M4 jetzt bald seit einem halben Jahr, seit dem Juni, eben genau in dem Glossy, also in dem, mit dieser Nanotext, nein, aber nicht Glossy, sondern Nanotext.
Ich bin genau Mattlackierung, wie ich fälschlicherweise sage.
Wenn ich unterwegs bin, brauche ich das immer. Also ich arbeite eigentlich nur auf dem iPad, wenn ich unterwegs bin, weil ich dort 5G-SIM-Karte drin habe. Aber jetzt hier auf Mac, es ist genauso cool. Es ist einfach komplett ungewohnt, weil ich noch nie einen Mac hatte mit so einem Display. Und es ist einfach, es ist wirklich krass. Und es ist gleich eben, es ist scharf, es ist crisp, es ist auch die Farbe. Es ist nicht so, dass du hast vorhin Lenovo angesprochen, mein Sohn hat zum Beispiel so einen, macht so eine IT-Ausbildung. Cooles Teil, aber ich meine, dort ist halt, ja, wenn du dort das Bild anschaust, es ist weder irgendwie punchy, noch HDR, noch irgendetwas. Es sieht einfach langweilig aus.
Oder? Es hat so für die Video-Nerds, es ist so ein D-Log-Style. Also es ist wirklich so ein RAW-Foto oder RAW-Kamera-Footage, das einfach so ein bisschen eingraut ist. Es hat so ein bisschen einen Grauschleier drauf. Oder? Aber das
nur ganz wenig eben.
Aber eben das finde ich, das wollte ich damit sagen. Oder? Ich finde jetzt beim MacBook Pro, jetzt beim neuen, finde ich es wirklich viel weniger Dings. Also ich sage es jetzt mal so, wenn du jetzt wirklich zwei nebeneinander legst und wirklich auch ein gut produziertes Bild und schön aufgelöst und so nebeneinander legst, dann wird der Originaldisplay ein bisschen mehr shiny sein. Ja, das
absolut.
Ist so.
Klar.
Aber ich habe einfach wirklich das Gefühl, es ist jetzt für mich im Alltag und ich bin jetzt nicht der Obergrafiker, wird das für mich keinen Unterschied machen. Ich glaube, jetzt, wenn jetzt wirklich im richtigen Farbe-Range korrekt muss unterwegs sein, dann müssen wir einmal von den Profis mal ein paar Tests erwarten, die wirklich damit der Farbgebung arbeiten. Aber ich sage jetzt mal einfach grundsätzlich, für Menschen, die viel arbeiten, wo viele verschiedene Lichtquellen und Spiegel sind, ist es ein Träumchen.
Und es muss auch kein Fenster sein mit der Sonne. Das kann auch zum Beispiel das Licht sein. In einem grossen Büro oben hast du oft so Lichter, die sehr hell sind, wenn du nicht indirekte Beleuchtung hast und so. Und das
oder unsere doofen Werbemonitoren da hinten.
Perfekt.
Du kennst die, oder? In unserem Studio 1 hat es hinten durch so normale, also wie soll ich sagen, so normale Displays, so grosse Fernseher, sagen wir es jetzt mal so. Genau. Und dort laufen so ganz, ganz dezente Animationen. Sieht natürlich geil aus im Radiostudio hinten dran, die grossen Bildschirme und so. Aber es ist abartig mühsam, weil auch auf meinem Display, da im Studio, es spiegelt permanent, oder? Und das ist so brutal anstrengend. Und eben, ich sage, es ist für mich halt einfach blöderweise jetzt in der Schweiz ein kleines Problem, weil ich würde gerne jetzt haben, dass es Sommer ist. Oder? Weil ich laufe den ganzen Sommer. Ja, das per se schon. Aber ich meine jetzt für den Test, weil ich bin den ganzen Tag verrossen am See mit extrem wechselnden Lichtverhältnissen. Ja. Oder? Also mal scheint die Sonne dreimal nicht, dann schwankt es, dann tut es, dann Dings. Oder? Es passiert mega viel. Und das ist halt einfach wirklich, dass teilweise verwünschst du dich, wie du einfach so einer verkrüppelten Stellung so dort hockst und das Display runterdrückst, weil du einfach nichts siehst. Ja. Und das wäre wirklich interessant. Vielleicht muss ich mir doch eins kaufen. Eigentlich das wollen verhindern, aber...
Spätestens im Frühling, wenn du wieder auf den See gehst.
Ich will nicht, das ist teuer.
Das ist
ja das Fiese am Ganzen. Weißt du, ich sage, für mich ist jetzt wirklich der Hauptgrund wäre für mich fucking normales Display, oder?
Ja.
Und das ist wirklich, jetzt, also ich, es nimmt mich mal Wunder, was denn andere Menschen sagen, wir werden da sicher auch da draußen noch zwei, drei Nerds haben in unserer Community, die das so oder so auch werden testen und machen und tun oder es will sich zutun. Aber eben, ich finde jetzt performancemäßig für meinen Workflow, finde ich, man merkt es, es ist alles noch schneller im Wake-up, schneller da, du drückst drauf, es ist alles einfach ein bisschen säcker und cooler, schöner, besser, farbiger. Aber nur das... Schöner, besser, farbiger sind keine 2.500 Stutz oder 3.000 Stutz.
Nein, natürlich nicht. Das würde sich eigentlich nicht lohnen.
Genau.
Tja.
Danke vielmals, dass ich mich selber mal wieder in ein Dilemma buxiert habe. Das ist wirklich, ich bin echt ein Profi, ehrlich. wir werden es sehen. Genau, und wir werden das natürlich weiterhin ein bisschen beobachten, was da noch bei uns rauskommt, bei diesen Hands und Tests. Gehen wir noch schnell ganz kurz zum letzten Thema, Find My Share. Eine neue Funktion, das Find My Netzwerk ist ja quasi, oder auf Deutsch, wie es also doof heisst, siehst du, habe ich es gerade vergessen, wo ist, genau, auf Deutsch heisst es ja, wo ist, oder auf Englisch Find My, was ich eine von den bis jetzt immer so ein bisschen von den unbedeutendsten Apps angeschaut haben, aber mittlerweile eine von den wichtigsten ist, weil ich glaube etwa 12 AirTags habe und so viele Apple-Geräte, dass ich wirklich alles kann suchen kann, mittlerweile ja sogar die Fernbedienung vom Apple TV 4K, danke vielmals. Sofa-Ritzen ist kein Endgegner mehr vom Leben und das ist wirklich grosses Kino und das kommt jetzt auch noch als grosses Update über.
Ja, wenn du erstmal noch Teenies hast, by the way, wo die zwischendurch ihren Standort freigeben, weil sie zum Beispiel wollen, dass du sie irgendwo abholst, ich spreche aus eigener Erfahrung, oder also ich brauche die, wo ist App extrem häufig, ehrlich gesagt.
Ich habe ein Kleinkind daheim, glaub es. Ja, wenn Fernbedienung nachher auf dem Gäste-WC findest, dann weisst du, so.
Genau, auf jeden Fall, die AirTags ist jetzt so, dass du mit 18.2, also iOS 18.2, bringt Funktion mit. iOS 18.2, vielleicht noch wichtig zu sagen, kommt Anfang Dezember raus. Wir sind im Moment in der Beta-Phase noch dort. Aber wenn das rauskommt im Dezember, dann kannst du die Location von so AirTags freigeben. Also du kannst quasi jemandem einen Link schicken. Du kannst sagen, hey, bah, ich habe wahrscheinlich das Ding vergessen. Kannst du mal bei dir heute schnell schauen? Dann schickst du den Link. Dann kann der schauen und findet zum Beispiel die Rucksack, oder den du dort hast liegen. Oder, und das ist natürlich der viel wichtige Punkt, beim Fliegen. Und das ist ja etwas, was dich eigentlich zum Jubeln müsst bringen. Du fliegst so viel und du hast natürlich auch immer AirTags und du hast auch schon Gepäck verloren, beziehungsweise Gepäck ist woanders als du. Und jetzt ist es so, der Witz daran ist, dass Apple mit wirklich namhaften Airlines zusammenarbeitet. Also am Anfang Lufthansa, Swiss, United, so in diesem Verbund, die sind alle dabei. Dass du das denen kannst wie geben, so nach dem Motto, hey, findet mein fucking Gepäck dort hinten links in Zürich auf dem Ablageband 35. Und dann hilft es quasi ihnen eben auch. Und ich finde das mega spannend, weil vor 2 Jahren haben wir noch darüber diskutiert, Riesenchaos in Zürich, du erinnerst dich, ich glaube in ganz Europa, ein massives Gepäckchaos, überall ist Zeug geblieben liegen. Und dann haben ja die Airlines noch so gesagt, ja, nein, also AirTag nicht mit
Batterie.
Und jetzt also checkt, genau A, das machen sowieso alle. Und B, es ist eben wirklich nicht gefährlich mit dem Batterie da drin. Und jetzt tun sie es selber unterstützen. Also Apple hat da wirklich quasi Partner an Bord geholt. Und das finde ich richtig, richtig grossartig.
Die kleinen Heuchler, sagt man das so schön, oder? Es ist wirklich, eben zuerst haben sie alles verbieten wollen, ja. Weil sie halt einfach dann nicht mehr haben können irgendeine Ausrede bringen. So, ja, weisst du, das ist da und Zeug und sondern weil du kannst ihnen einfach ganz klar sagen, das habe ich auch schon sagen, oder? Bei dem kleinen Provinzflughafen da. Ich weiss, ob du den kennst, ich weiss, ob der dir etwas sagt. London Heathrow. Oder?
genau.
Wo ich denen wirklich können sagen, so, nein, das Gepäck ist mitgeflogen und so, sie haben nichts auf dem Schirm. So, Kollege, ich sehe es da in meiner App rein, vor 5 Minuten, das steht bei euch in der fucking Gepäckabfertigung, irgendwo. In London, bei euch am Flughafen, oder? Genau. Und das haben sie natürlich auch nicht geil gefunden, dass du dann quasi als Kunde kannst sagen, hey, verarsch mich doch nicht, oder?
Ja, genau.
Sondern ihr habt es einfach verkackt, oder? Und das finde ich jetzt wirklich, dass Apple das so weit bringt, dass sie quasi aus der Not eine Tugend machen und jetzt wirklich an der Airline sagen, also gut, dann machen wir halt mit, weil eben, es macht eh schon jeder. Also ich glaube, jeder Mensch, den ich kenne, oder spätestens nachdem, dass ich meine Geschichte erzähle, der kauft sich für 12,90
AirTag.
Und klemmt sich das dort hinten an. Oder?
Also und das auch nicht Nerds, das fällt mir total auf. Es ist nicht so wie bei Punkt, Apple Watch oder bei anderen Sachen oder vielen. So. Nein. Sondern wirklich Leute, die einfach nur ein iPhone. Aber AirTags, das hat jetzt die allermeisten überzeugt. Und Rucksack, Schlüssel, vielleicht auch Velo, hat einfach einen dran. Das fällt mir immer wieder auf. Die sind viel verbreiteter, als man denkt, glaube
ich. Das ist so, ja. Also ich würde im Fall gar noch behaupten, dass irgendwann mal Apple mal noch Zahlen wird rausgeben und einfach mal sagen, hey, es gibt im Fall mittlerweile so viele hunderte Millionen AirTags, wo umeinander schwirren. Und
ja,
eben der grosse...
Sie sind dort halt sehr zurückhaltend, weil man sie eben auch kann. Zum Stalking, du kennst die Problematik, sie haben ja auch viel Negativpresse in den letzten Jahren.
Ja.
Und ich glaube, sie sind darum immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich meine, jetzt sind sie offiziell mit einer Message raus, so nach dem Motto, hey, das wird cool. Und mit den Partner Airlines. Aber sonst sind sie wirklich aber recht zurückhaltend. Ja, weißt, die Zahlen tun sie ja eh auch nicht mehr. Sie geben auch keine iPhone-Zahlen mehr raus. Ja. Leider, oder?
Ja, absolut. Aber eben, ich sage, es gibt Millionen von denen auf der Welt. Ja, ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Und eben, dass man es jetzt kann sharen kann, halt eben dann quasi professionell safe mit einer Airline oder eben, dass ich dann zum Beispiel wie am Jean-Claude kann sagen, wenn er irgendwie mein Schlüssel mitgenommen hat oder so und der daheim verleitet, dann kann sagen, da, ich share den Link.
Hier ist der Link, oder? Genau. Und dann kann ich auf den Link klicken, die Webseite von Apple geht auf, ich kann schauen, wo das ist, ich sehe inklusive, wenn es das letzte Mal ist aktualisiert worden. Also richtig gut gemacht.
Definitiv. Ja,
kommt Anfang Dezember für alle.
Genau, werden wir dann natürlich auch testen und genauer anschauen, definitiv, sobald das da ist. Damit entlösen wir dich, hoffentlich, dass du dich ein bisschen auskurieren kannst jetzt in den kommenden Tagen. Und gute Besserung, mein Freund, kann
danke
man sagen an dieser Mann, Stelle.
Mega lieb von dir.
Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns. Bis nächste Woche.